DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Und hier einige unserer Themen. Anschub für die Wirtschaftsbeziehungen. Handelszentrum für chinesische Währung kommt nach Frankfurt. Und Autos, Pillen, Feta-Käse. Warum Amerikaner den geplanten Freihandel mit der EU skeptisch sehen. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Frankfurt am Main hat den Zuschlag für ein Handelszentrum mit der chinesischen Währung Renminbi erhalten. Es ist das erste derartige Zentrum außerhalb Asiens und wird sicherlich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Euroraum intensivieren. Eske Hicken.
In Frankfurt soll ein neues Handelszentrum für die chinesische Währung Renminbi entstehen. Oder, wie es in der Finanzsprache heißt, eine Clearingbank. Die Vereinbarung hatten die Zentralbanken von Deutschland und China in der vergangenen Woche unterzeichnet. Damit soll der Handel mit China leichter werden. Die Währung Renminbi ist nämlich nicht frei handelbar. In Zukunft sollen Unternehmen unter anderem Zahlungen im Handel mit China leichter abwickeln können. Sie können aber etwa auch Unternehmensanleihen in chinesischer Währung verkaufen oder ein Konto bei einer chinesischen Bank unterhalten. Das Handelszentrum ist das erste im Euroraum. Bislang gibt es solche Einrichtungen nur in Asien. Deshalb große Zufriedenheit in Frankfurt. Wieder ist der Finanzstandort gestärkt. Pressekonferenz, Bundesbankvorstand Joachim Nagel.
Natürlich bedeutet so eine Clearingbank in Zukunft auch, dass die Kosten sicherlich für das Handeln in Renminbi deutlich zurückgehen werden für deutsche Unternehmen. Aber auch vice versa, für China wird es leichter sein, auf dem deutschen Markt sich letztendlich zu positionieren.
Ein Beispiel. Die Kurse in Renminbi werden in Dollar festgesetzt. Bislang mussten viele Unternehmen erst Dollar tauschen, wenn sie mit China Geschäfte machen wollten. Das müssten sie mit der neuen Clearingbank nicht mehr. Und davon könnten vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren, die wegen solcher Hürden nicht so einfach mit China Geschäfte gemacht haben. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen spricht von einem wichtigen Meilenstein.
Gerade für den deutschen Mittelstand, der Handelsgeschäfte mit China bisher nur in sehr geringem Ausmaß in Renminbi abrechnet, würden sich daraus sehr große Vorteile ergeben. Deutlich sinkende Transaktionskosten bei grenzüberschreitendem Handel, bessere Absicherungsmöglichkeiten bei Wechselkursrisiken und natürlich auch ein verbesserter Zugang zum chinesischen Markt.
China ist für Deutschland der drittgrößte Handelspartner. Im vergangenen Jahr wurden Waren von mehr als 140 Milliarden Euro gehandelt. Wenn deutsche Unternehmen im Handel mit China sparen können, dann hat das spürbare Auswirkungen, schätzen Handelsexperten. Wie genau die neue Clearingbank aussehen soll, das ist noch unklar. Die deutsche Börse soll mit einer chinesischen Bank die Infrastruktur entwickeln. Wie viele Unternehmen die Handelsplattform nutzen werden und wie hoch das Volumen der Geschäfte sein wird, lässt sich nur schätzen. Bundesbankvorstand Nagel will sich da nicht festlegen, aber...
Meine Hoffnung ist schon, dass da etliche Milliarden an Emissionen in Renminbi zusammenkommen. Aber jetzt ist der Ball in der Spielhälfte der Finanzindustrie hier in Deutschland. Und jetzt gilt es für die Teilnehmer, das Beste daraus zu machen. Die Voraussetzungen sind mit der Clearingbank auf alle Fälle geschaffen.
Wann das Handelszentrum die Geschäfte aufnimmt, ist noch unklar. Bundesbankvorstand Nagel sagte, er gehe davon aus, dass es im Herbst funktionsfähig sein werde. Im kommenden Jahr soll es dann richtig losgehen.
Eske Hicken war das und wir bleiben in Frankfurt. Heute ist an der Börse der letzte Handelstag im März. Händler und Volkswirte schauen besorgt auf das, was in den vergangenen 4 Wochen an den Rohstoffmärkten passiert ist. Kupfer hat massiv an Wert verloren. Allein im März fiel der Preis um rund 600 Dollar. Und Kupfer gilt als ein wichtiger Indikator, der anzeigt, wie es um die Konjunkturentwicklung insgesamt bestellt ist. Einzelheiten von Dorothee Holz.
Wollen Sie wissen, wie es der Weltkonjunktur geht? Dann fragen Sie doch einfach Dr. Kopper, Dr. Kupfer. Im angelsächsischen Raum hat Kupfer es tatsächlich zu einem akademischen Titel gebracht, weil das Metall als sehr zuverlässiges Konjunkturbarometer gilt. Fällt der Preis, geht es der Konjunktur schlecht, gehen die Kupfernotierungen nach oben, kann man mit einer Erholung der Wirtschaft rechnen. Daran gemessen muss es um die weltweite Konjunktur sehr schlecht bestellt sein, denn im März geriet der Kupferpreis regelrecht unter die Räder. Daniel Briesemann, Rohstoffexperte der Commerzbank, hat einen solch drastischen Rückgang selten erlebt.
Innerhalb von 2-3 Tagen ging es für den Kupferpreis um mehrere hundert Dollar nach unten. Der Preis hatte daraufhin zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit Juli 2010 erreicht. Das war so ein bisschen ein Alarmsignal.
Mitte 2010 kostete die Tonne Kupfer nur noch 6.400 Dollar. Das war das Jahr, als sich die Welt noch die Wunden leckte, die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht ganz überwunden war. Die Erholung der Wirtschaft im Jahr 2011 trieb den Kupferpreis dann in Richtung 10.000 Dollar je Tonne. Also stimmt die Theorie vom Kupferpreis als Konjunktursignal. Zumindest teilweise, sagt Börsenexperte Askan Eredi.
Dieser Preisverfall ist schon ein enormer Abschwung, zumindest als Signal gefährlich. Allerdings gibt es wohl Faktoren, die uns vorher gar nicht bewusst waren, die da vielleicht auch mitgespielt haben.
Und diese Faktoren sind allesamt in China zu verorten. Das Wohl und Wehe des Kupferpreises hängt ganz von diesem Land ab. Zum einen ist China der weltgrößte Kupferverbraucher. 40% der weltweiten Nachfrage gehen von China aus, wo es für Stromkabel, Kupferdrähte in Haushaltsgeräten am Bau oder für die Autoproduktion gebraucht wird. Chinas Wirtschaftsboom hat sich aber etwas abgeschwächt. Die Nachfrage nach Kupfer ist gesunken und das drückt auf den Preis. Aber noch wichtiger ist, dass Kupfer in China zur Spekulation und als Sicherheit für Kredite genutzt wird, weiß Askan Eredi.
Dort ist es gerade für kleinere Unternehmen unglaublich schwer, an Geld zu kommen. Es hat sich die letzten Jahre ein ganz großer grauer Markt, ein Schattenbanksystem aufgebaut. Und es ist wohl so, dass man als Sicherheit dort auch ganz gerne Kupfer hinterlegt hat, um Kredite günstiger zu bekommen.
Nicht nur Banken, sondern auch Unternehmen haben anderen Unternehmen gegen diese Sicherheit Geld geliehen. Aber in jüngster Zeit gab es einige aufsehenerregende Pleiten in China und entsprechend groß war die Angst, sein Geld nicht mehr zurückzubekommen. Also hat man die Sicherheit, das Kupfer, verkauft. Auch das hat den Preis mächtig unter Druck gesetzt. Ja, ist doch gut, wenn der Kupferpreis fällt, dann werden Handys, die Kaffeemaschine oder der Föhn billiger. Das wohl nicht, aber kurzfristig hat es für Branchen, die viel Kupfer verbrauchen, tatsächlich seine guten Seiten, so Daniel Briesemann von der Commerzbank.
Erstmal ist es gut für die deutsche Wirtschaft. Deutschland ist selbst kein Rohstoffproduzentenland, sondern wir importieren fast unseren kompletten Bedarf. Das heißt, wir können erstmal, oder die Unternehmen hier bei uns, können erstmal Kupfer sehr günstig einkaufen.
Das dürfte noch eine Weile so bleiben. Die Aussichten für eine starke Erholung des Kupferpreises stehen derzeit nicht gut, da es der chinesischen Wirtschaft auch im April nicht besser gehen wird, glaubt der Commerzbank-Experte. Dr. Kopper ist also selbst ganz schön angeschlagen.
Dr. Kopper hat eine Grippe, aber die sollte überwunden werden.
Das Kupfer, der Preisverfall und die Konjunktur, Dorothee Holz berichtete. Die Gespräche zwischen der EU und den USA über ein Freihandelsabkommen laufen seit einiger Zeit, auch wenn der amerikanische Kongress der Regierung noch immer kein offizielles Verhandlungsmandat verliehen hat. Die Vorstellung klingt verlockend. Freihandel ohne lästige Zölle, abgeschottete Märkte und sonstige Handelsbeschränkungen auf beiden Seiten. Das hatte die EU angeregt und vorangetrieben. Die amerikanische Seite war lange zurückhaltend, auch wenn Präsident Obama ohne offizielles Mandat grünes Licht für das Projekt gegeben hatte. Wie dem auch sei, das langsame Tempo der Verhandlungen nervt in den USA viele Wirtschaftsvertreter. Doch nicht so sehr Verbraucherschützer und Aufsichtsbürokraten. Silke Hasselmann.
Was ist sicherer, ein Auto aus Europa oder eines, das man in den USA bekommen kann? Fran Burwell kommt als Vizepräsidentin des Washingtoner Atlantic Councils viel herum und sie sagt, sie habe sich noch nie unsicher in einem europäischen Wagen gefühlt.
I certainly never feel unsafe when I'm in a European.
Umgekehrt sei das bestimmt ähnlich.
Most Europeans don't feel unsafe when they're in an American-built car.
Auch die Hersteller auf beiden Seiten des Atlantiks sehen kaum Unterschiede und versuchen bereits seit Jahren, dass die Sicherheitsstandards angepasst werden oder dass wenigstens die eine Seite die Standards der anderen akzeptiert. Das würde die bisher nötigen Sonderanfertigungen für den jeweils anderen Markt vermeiden. Ein Freihandelsabkommen könnte helfen, doch Verbraucherschützer, Politiker und Aufsichtsbehörden bremsen. Was, wenn sich die Hersteller nur von lästigen Vorschriften befreien und den jeweils niedrigsten Standard anstreben wollen?
So for example, right now there are different
standards for crash tests in Europe and the United States.
So gibt es unterschiedliche Standards für Crashtests, die einen mit Sitzgurt, die anderen ohne. Die Ergebnisse sind dann natürlich schlecht vergleichbar. Doch sind deshalb die Autos unsicherer?
If we can remove those differences and acknowledge that we both have sufficient standards.
Wenn wir anerkennen würden, dass die Sicherheitsstandards der jeweils anderen Seite ausreichend sind, dann könnten die Unternehmen viel Geld sparen. Das würde sich auf die Preise auswirken und Hersteller in anderen Teilen der Welt würden mehr und mehr auf unsere Standards hinbauen, da die in einem so riesigen Markt gelten und vielleicht bald sogar weltweit. In den Wohnzimmern der Amerikaner ist das Thema noch nicht angekommen. Dafür sind viele Politikprofis in Washington sehr aktiv, auch im Mauern. Der US-Kongress hat der Obama-Administration bis heute kein Mandat erteilt, um überhaupt offizielle Verhandlungen mit der EU zu beginnen. Die einen fürchten einen Verlust amerikanischer Jobs, wie nach dem Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko. Andere wollen den amerikanischen Markt nicht für Finanzdienstleistungen aus Europa öffnen. Die nächsten sagen, solange wir unser hormonbehandeltes Rindfleisch und unsere gentechnisch veränderten Pflanzen nicht nach Europa bringen dürfen, solange werden wir kein Geflügel aus Europa einführen, das nicht chlorbehandelt und damit sicher gegen Bakterien ist. Doch David Simonson vom amerikanischen Landwirtschaftsverband meint,
you really look at the reputable both in government and outside of government health people.
Von den seriösen Experten innerhalb und außerhalb der Regierung werden die Folgen für die Struktur der Landwirtschaft und für Bioprodukte angeführt, aber Bedenken für die Gesundheit der Menschen? Keine. Lasst also die Verbraucher entscheiden. Wir sollten gegenseitig die Kontrollsysteme in Europa wie in Amerika als gleichwertig anerkennen und die Produkte akzeptieren.
And so can one side accept the products of the other.
Ähnliches gilt für die Pharmaindustrie, wo ein für den europäischen Markt zugelassenes Medikament noch lange nicht gut genug für US-Verbraucher ist und umgekehrt. Freilich stören die jahrelangen Extrarunden der Konkurrenten vor den eigenen Zulassungsbehörden auch nicht wirklich. Die Interessenlage ist also vielschichtig. Doch ein Problem, sagt Fran Burwell, ist auf amerikanischer Seite unstreitig.
One of the other areas that will be very tough, I think.
Stichwort geografische Kennzeichnung. Wir haben ja schon einen langen Streit über den Begriff Champagner mit den Franzosen hinter uns. Nun fürchten zum Beispiel unsere Produzenten von Feta, dass sie ihr Produkt nur als Feta-ähnlichen Käse vermarkten dürfen, weil er nicht aus Griechenland kommt.
Aus Washington war das ein Bericht von Silke Hasselmann. Wer an Argentinien und Landwirtschaft denkt, der hat in erster Linie wohl Rinderzucht und saftige Steaks im Sinn. Doch inzwischen ist, man höre und staune, Soja das wichtigste Exportgut Argentiniens. Es hat das Fleisch als traditionellen Exportschlager des südamerikanischen Landes abgelöst. Immer größere Gebiete der Pampa, auf denen früher die Rinder weideten, werden inzwischen gerodet und für den Sojaanbau genutzt. Die Folgen für die Natur sind katastrophal.
Im Chaco, einer trockenen und kargen Region im Norden Argentiniens, hat man das Gefühl, in der Wüste zu sein, einer Wüste aus gefällten Bäumen. Holzfäller haben hier vor wenigen Tagen ganze Arbeit geleistet. Gut 3000 Hektar Wald wurden illegal gerodet. Die Menschen in der Region nennen dieses Gebiet impenetrable, das heißt so viel wie undurchdringlich. Im Chaco geht der Regenwald in einen dichten Buschwald über. Die Region ist trocken und karg. Nur wenige, wie etwa die Toba-Indios, haben sich über Jahrhunderte an das entbehrungsreiche Leben angepasst. Bis die Weißen kamen, bis das Soja kam. José Gaetano hat die gerodete Fläche vor wenigen Tagen entdeckt. Wieder einmal waren die Holzfäller schneller als alle anderen, klagt er.
Alles, was man hier sieht, war unberührter Wald. Es ist ein Trauerspiel, wie diese Leute den Wald zerstören. Sie kommen mit schweren Maschinen in den Wald und roden Hektar um Hektar. Und alles ohne Genehmigung.
Argentinien lebt vom Sojaanbau. Zusammen mit den Fleischexporten ist das Soja die Haupteinnahmequelle des südamerikanischen Landes. Seit Jahren werden die Anbauflächen stark ausgeweitet. Die fruchtbare Pampa, traditionell Land, auf dem früher die Rinder grasten, ist inzwischen überzogen mit Sojafeldern. Immer weiter nach Norden dehnen sich die Anbaugebiete aus, inzwischen auch in Regionen, die vom Regen und Buschwald geprägt sind. Der Staat und die Sojabarone verdienen prächtig mit dem Soja. Auf dem Weltmarkt werden Höchstpreise für die eiweißhaltige Pflanze gezahlt. Bei José Gaetano, dessen Heimat durch die Abholzungen und die Sojamonokultur ein verändertes Gesicht bekommt, bleibt von den satten Gewinnern nichts hängen.
Nada, en absolutamente nada.
Nichts? Rein gar nichts. Hier im Dorf hat keiner was davon. Das hier ist doch nur noch ein Geisterdorf. Ich finde das empörend. Was hier geschieht, ist beschämend.
Auch Luis Eduardo de la Mea lebt im Impenetrable. Früher hatte er in der Gegend 6000 Hektar Sojafelder. Inzwischen sind es nur noch 800 Hektar. Der 40-Jährige sattelt um, will auf seinen Grundstücken nun Ökotourismus etablieren. Es war ein Tag mit strengem Nordwind, der den Agrarökonomen zum Umdenken brachte. Er zeigt auf seinem Computer den Film, den er damals mit seinem kleinen Fotoapparat drehte. Der heftige Nordwind wurde damals immer mehr zum Sandsturm. Als Luis aus dem Wagen stieg, konnte er es kaum glauben.
Als ich ausstieg und die ersten Schritte machte, versank ich im Sand. Es hat mich aufgewühlt, weil ich in meiner Agrarausbildung gelernt hatte, wie man unfruchtbare Gegenden fruchtbar macht. Und in diesem Moment sah ich mit eigenen Augen, wie aufgrund menschlicher Fehler Regen- und Buschwälder zur Wüste wurden.
Durch die Monokultur und durch das Fehlen von Wäldern hatte der strenge Wind auf den Sojafeldern leichtes Spiel. Schnell war die dünne Humusschicht abgetragen, danach die Sandschicht. Bis über seine Knöchel sank der Landwirt in den Sand ein. Er hatte in diesem Moment begriffen, was er mit der Soja-Monokultur, die den Boden schutzlos dem Klima ausliefert, angerichtet hatte.
Es war eigentlich ein kleines, eher punktuelles Ereignis. Ich frage mich, wie es wohl ist, wenn dieser Effekt auf Tausenden von Hektaren Anbaufläche auftritt. Wie hoch ist dann der Grad an Erosion? Ich denke, man müsste die Risiken, deren Folgen ich damals hautnah mitbekommen habe, besser bekannt machen.
Sagt dieser argentinische Landwirt in einem Beitrag von Julio Segador. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.